Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin.
Heute mit Susanne Burg und
mit Kais Harabi. Hallo, schön, dass Sie dabei sind. Wir beide waren in der vergangenen Woche für Sie unterwegs in Leipzig. Wir waren beim 66. Internationalen Leipziger Festival für Dokumentar- und Animationsfilm. Und weil einem da immer so schnell der Atem ausgeht, wenn man das in ganzer Länge sagt, sagen wir einfach Doc Leipzig.
Und das Festival ist ja ein sehr traditionelles und traditionsgemäß wird da auch sehr viel nach Osteuropa geschaut. Und das heißt in diesem Jahr, dass natürlich auch die politischen Entwicklungen der letzten Jahre eine große Rolle gespielt haben. Das heißt, es gab Filme über die Opposition in Russland im Programm, aber auch eine ganze große Retrospektive über die Proteste in den Ländern des ehemaligen Ostblocks.
Ja, und auch andere wichtige Diskurse wurden beim Festival abgebildet, zum Beispiel die Auseinandersetzung mit der Kolonialgeschichte und die Frage, wie man als Dokumentarfilmer mit kolonialen Narrativen umgeht. Die deutsche Kolonialgeschichte war in der breiten Öffentlichkeit lange ein ziemlich blinder Fleck. Inzwischen bewegt sich aber etwas. Die Restitutionsdebatte ist seit einiger Zeit in der Gesellschaft angekommen. Und auch das Kino beschäftigt sich nun mit der Kolonialgeschichte. Bei der Berlinale hatte zum Beispiel im Februar Lars Kraumes Film Der vermessene Mensch Premiere und hat auch für Diskussionen gesorgt. Und jetzt gab es beim Doc Leipzig eine Weltpremiere.
Genau, das war ein Dokumentarfilm, der sich mit der Kolonialgeschichte in Togo auseinandersetzt. Togoland-Projektion heißt der Film und er stammt von dem deutschen Regisseur Jürgen Ellinghaus. Wir fanden ihn beide ziemlich interessant, weil er auch eine spannende Diskussion aufmacht, nämlich die Frage, ja, wie umgehen mit Archivmaterial, in dem Fall Material, das eben aus der Kolonialzeit stammt.
Genau, das westafrikanische Togo war ja von 1884 bis 1916 Deutschkolonie. Und diese Zeit ist weder in Deutschland in der breiten Öffentlichkeit noch in Togo selber richtig aufgearbeitet worden, auch weil anschließend in Togo die Franzosen Kolonialmacht waren.
Und Jürgen Ellinghaus ist dann auf jeden Fall in Archiven auf Filmmaterial von 1913 gestoßen von Hans Schomburg, einem selbsternannten Afrika-Forscher und auch Filmemacher. Der war zusammen mit der Schauspielerin und seiner Gefährtin Meg Gerz nach Togo gereist, 1913 eben, von Lomé bis in den Norden des Landes, hat da Filme gedreht. Unter anderem sieht man da eine Baustelle einer Funkstation oder man sieht Bilder, wie eine Frau Baumwolle pflückt und im Anschluss dann eine Reihe Menschen, die Baumwolle als Steuer zu einer Station tragen und dafür mit Salz entlohnt werden.
Togo galt ja in der deutschen Kolonialpropaganda ganz lange als Musterkolonie, also in Anführungszeichen Musterkolonie, weil sie eben wirtschaftlich für die Kolonialherren rentabel war, eine der wenigen. Und das war eben möglich durch die hohe Besteuerung und die Pflichtarbeiten.
Jürgen Ellinghaus ist dann auf jeden Fall mit diesem Filmmaterial nach Togo gefahren. In mehreren Reisen hat diese Filme von Hans Schomburg an den entsprechenden Orten, also an den ursprünglichen Originalschauplätzen auf einer Leinwand dem dortigen Publikum vorgespielt und die Reaktionen gefilmt. Ich habe mich beim Doc Leipzig mit Jürgen Ellinghaus unterhalten und eingangs habe ich ihn gefragt, was er sich denn von diesen Screenings in Togo erwartet hatte, ob ihn dann auch die Reaktionen überrascht haben.
Uns lag am Herzen, den Togolesen diese Bilder, die eigentlich ihnen gehören, zu geben. Es ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit, wenn ein Dokumentarfilmer, ein Filmemacher hergeht und Menschen filmt, dass er ihnen dann ihr Bild auch zur Verfügung stellt. Das ist das Mindeste. Und das ist nicht geschehen. Also das war mal der erste Gesichtspunkt. Das zweite war dann natürlich für uns, diese Filme zeigen einiges, aber sie verschweigen auch vieles. Weil interessanterweise im deutschen Sudan wird der koloniale Hintergrund und die koloniale Geschichte, die eigentlich diese Produktion erst ermöglicht hat, wird in keiner Weise angesprochen. Und das hat mich etwas gefuchst und dann habe ich mir gesagt, wir sollten doch mal mit den Leuten vor Ort, die diese Bilder sehen, mit ihnen sprechen. Vielleicht haben die einiges dazu zu sagen, wie das da wirklich war und nicht so, wie es im Film womöglich beschönt. Wobei diese Filme sind ja eigentlich nicht beschönt, sie sind affirmativ, wenn man so will. Man sieht eigentlich auf der Baustelle, wie es da zuging und da ging es ziemlich ruppig zu. Wenn da ein deutscher Meister mit Kolonialhelm und weißer Bekleidung steht und dem Knüppel in der Hand und vor ihm sind die Leute am Rackern. Das hat ja auch vor Ort zu einigen Reaktionen geführt, nicht? Also die Zuschauer, wir haben uns manchmal schon gewundert, die sind schon hart im Nehmen, wenn man so will. Aber die haben schon begriffen, worum es da ging und wie es da vor 120 Jahren mit ihren Ahnen zur Sache ging, ne?
Das ist der eine Film, den Sie zeigen, aber Sie zeigen dann auch Bilder von in anderen Orten von nackten Menschen mit Lendenschurz und einige Menschen reagieren belustigt. Oh, schau mal, unsere Vorfahren, wie die rumgelaufen sind. Andere Menschen stellen das in den historischen Kontext. Wie überrascht waren Sie von den Reaktionen?
Wir waren immer überrascht, weil wir ja überhaupt keine Vorstellung davon hatten, wie die Leute reagieren würden. Das Thema der Nacktheit war eines, was uns bei fast allen Projektionen begleitet hat. Man muss dazu wissen, dass es in Togo je nach Region unterschiedliche Codes gibt, was die Bekleidung angeht und auch anging. Der Süden war missioniert und da gelten unsere europäischen Vorstellungen von Nacktheit und von Scham. Die werden aber nicht überall geteilt, absolut nicht. Im Norden gelten die muslimischen Kleidervorschriften. Und das sieht man auch, je nach Baustelle, je nach Ort und so weiter, der gefilmt worden ist, sind das unterschiedliche Volksgruppen, die da zu sehen sind. Die sind unterschiedlich gekleidet. Aber man hatte eben im heutigen Togo so ein bisschen vergessen, dass diese Kleidungsvorschriften sich über 100 Jahre gewandelt haben. Und das ist ja gerade der Wert und der Sinn dieser Filmvorführung und der Filme, dass man das so nachvollziehen kann, was für einen Wandel stattgefunden hat.
Sie haben eingangs gesagt, Sie wollten den Menschen ihre Bilder zurückgeben. Es gibt im Programm hier vom Doc Leipzig auch einen anderen Film von David Tshongo, L'Humaine Privatisation, ein Essay über den Kongo, in dem er über die koloniale Macht nachdenkt und fragt, wie wir überhaupt, also und wir, damit meint er eben vor allem afrikanische filmschaffende Historiker, überhaupt von der Kolonialisierung erzählen können. Denn die Bilder, sagt er, stammen immer von den Kolonisatoren. Alles gründete auf der Idee der Ethnologie, der Entdeckung des in Anführungszeichen anderen. Und es gelte eben, diese Idee der Entdeckung zu dekonstruieren und den kolonialen Bildern auch etwas entgegenzusetzen. Können Sie sein Argument nachvollziehen? Denn im Umkehrschluss stellt sich ja dann auch die Frage, wie sinnvoll ist es, die kolonialen Bilder aus Europa nach Togo in Ihrem Fall zu bringen?
Ich halte diese Argumentation für durchaus zutreffend, absolut. Nur diese Bilder gibt es und ich glaube, die Afrikaner sind die Ersten, die sich dagegen zu stemmen hätten und auch zu dekonstruieren. Ich weiß nicht, ob wir Europäer das ohne weiteres können. Wir sind befangen. Ich bin auch befangen. Und das Wünschenswerteste wäre, dass die Afrikaner die Sache übernehmen und von sich aus an diese Arbeit, die vor uns liegt, auch an diese Dekonstruktion heranzugehen. Nur dazu müssen sie erstmal Zugang haben zu dem Material und dieser Zugang ist bis heute nicht gewährt. Da gibt es eine ganz große Asymmetrie. Vor ein paar Jahren war das Motto des Dokumentarfilmfestivals in Lagos, Nigeria, war Unarchive Africa. Holt Afrika aus den Archiven der Kolonisatoren raus. Das Interesse ist da. Und diese Bilder gehören klar in unsere Geschichte, aber sie gehören eben auch in die Kolonialgeschichte der afrikanischen Länder. Und deswegen haben sie von Rechts wegen einen Anspruch darauf, diese Bilder zu sehen. Was sie dann damit machen, das ist eine andere Frage. Und was die Bildarchive angehen, ist es auch problematisch, dass mit der zur Verfügung stellen von Footage erhebliche Geldsummen verbunden sind. Und das hat schon manchen afrikanischen Filmemacher wirklich vor große Probleme gestellt, um nicht zu sagen entmutigt.
Eine Sache ist ja eben Zugang zu den Archiven zu schaffen, eine andere das Archivmaterial in Filmen zu benutzen, wie Sie es jetzt machen. Und da wäre meine Frage, wie Sie damit umgegangen sind, also wo Sie eine Grenze gezogen haben von dem, was Sie zeigen möchten oder wie Sie ausgewählt haben. Denn es gibt ja in letzter Zeit auch die Diskussion, dass bestimmtes Material auch Stereotype bedient und inwieweit das Zitieren solcher Stereotype diese noch festigen. Also insofern die Frage, haben Sie diese Gefahr gesehen? Wie sind Sie damit umgegangen?
Natürlich, alle diese Bilder sind von Europäern gedreht worden und alle diesen Bildern haftet der europäische Blick an, der interessengesteuert ist. Zum Beispiel bei Schomburg ist ganz klar, dass er an bestimmten Stellen an der wirtschaftlichen Ausbeutung Togos interessiert ist. Er interessiert sich für die Eisenproduktion, er interessiert sich für Palmölproduktion, er interessiert sich für Baumwollproduktion. Das waren alles Dinge, die der kolonialen Lobby hier schmackhaft gemacht werden sollten, damit sie sich weiter in kolonialen Projekten engagieren und so weiter. Also wir haben die Auswahl streng nach örtlichen Kriterien betroffen. Wir haben jeweils an den Orten die Bilder gezeigt, die in einem besonderen Zusammenhang mit dem örtlichen Publikum und mit diesen Drehorten gestanden hat. Alles andere war erstmal zweitrangig. Und da sind auch wieder die Kriterien bei uns ganz andere als in Afrika. Zum Beispiel hatte ich damit gerechnet, dass es bei der Vorführung der Bilder, die Kettensträflinge zeigt, ganz starke Reaktionen geben würde. Und die gab es nicht. Das hat mich sehr gewundert. Also wir haben da auch wieder einen anderen Blick und wir müssen auch so ein bisschen dem togolesischen Publikum zugestehen, dass er seinen eigenen Blick darauf hat und seine eigene Einordnung vornimmt.
Ein Spezialfall ist dann die Frage mit dem Umgang des N-Wortes. Sie haben Tagebucheintragungen von McGertz im Film. Und es gab vorher dann die Diskussion, wie geht man damit um? In der Fassung, die hier gezeigt wird, in Leipzig, wird es jetzt gebliebt. Wie ist Ihre Haltung dazu?
Ich finde es absurd und kontraproduktiv, weil erstens mal glaube ich, dass diese Entscheidung auf einem Missverständnis beruht, weil das N-Wort ist ein bestimmtes Schimpfwort und dieses Schimpfwort kommt in meinem Film nicht vor. Ich glaube, da wird hier was verwechselt. Es ist auch insofern, finde ich es kontraproduktiv, weil man einen Satz unterbricht. Als Zuschauer, wenn man diesen Piepton hört, wird man erstmal aus dem Zusammenhang gerissen und dann geht diese halbe Sequenz verloren. Und dieser Satz war schon kompliziert genug, denn es ging um das Problem der Steuern. Und wie McGertz, die Schauspielerin damals, diese Steuerschuld einschätzt, die sie übrigens doch recht kritisch sieht eigentlich, auch wenn sie sagt, ja, es ist so, bei ihr ist alles ein bisschen gottgegeben. Ne? Und ausgerechnet dieser Satz wird jetzt durch Pieptöne unterbrochen, das finde ich schon etwas unglücklich. Und dann stelle ich mir natürlich auch die Frage, also als ich das meinen togolesischen Partnern und Kollegen erzählte, sagt sie, das geht doch nicht, das sind doch Worte, die in die Geschichte hineingehören, die auch in unsere Geschichte hineingehören. Und die muss ich doch erstmal zur Kenntnis nehmen, bevor ich sie dann womöglich unkenntlich machen will. Und deswegen bin ich mit dieser Situation, mit diesen Pieptönen, bin ich sehr unglücklich.
Das sagt der Regisseur Jürgen Ellinghaus. Sein Film Togoland-Projektion hatte beim DOC Leipzig Weltpremiere. Ja, und während der eben Kritik übt an dem Blieben, finden andere beim Festival das durchaus ziemlich wichtig.
Ja, und da sind wir eigentlich auch schon mittendrin in der Debatte darum, wie man mit solchem Archivmaterial umgehen soll. Und das Tolle ist, die wird nicht nur auf dem Festival geführt, so in informellen Gesprächen beim Wein oder bei Podiumsdiskussionen, sondern teilweise eben auch in den Filmen selbst, die dann sozusagen die Frage nach der Macht der Bilder stellen. Wie diese Diskussionslinien verlaufen, darüber sprechen wir hier gleich. Beim DOC Leipzig wird ja immer wieder über die Macht der Bilder debattiert und auch über die Frage, wie man mit Propagandabildern umgehen soll. Das hat natürlich auch mit der Geschichte des Festivals zu tun und mit seiner DDR-Vergangenheit. In den letzten Jahren sind da auch die postkolonialen Debatten in den Blick gekommen beim Festival.
Und in diesem Jahr gab es unter anderem eine Panel-Diskussion über die Frage, wie man mit kolonialen Archivbildern umgehen soll. Und auch einige Filme im Programm haben diese Frage thematisiert. Unser Kollege Matthias Dell war auf dem Festival unterwegs und hat versucht, die verschiedenen Linien nachzuvollziehen.
In der deutschen Wahrnehmung ist die Kolonialzeit eine kurze, lange her und leicht zu vergessen. Dabei finden sich die Spuren des Kolonialismus bis heute. Und zwar an Orten, an denen man nicht damit rechnet. In einem Fundus für Filmdrehs etwa. Dort spielt die Ausstattung der Welt von Susanne Weyrich und Robert Bramkamp. Ein Hybridfilm aus dokumentarischen und inszenierten Szenen. Beide haben für den Film eine Forscherin erfunden, die nach kolonialen Artefakten in den Regalen sucht.
Das ist zum Beispiel auch erstaunlich, dass man in so einem großen Fundus ist und dann letztendlich ich zumindest bisher bei meiner Suche nur 3 Objekte gefunden habe. Und das ist eine büste, barbusige Frau.
Sagt die von Thelma Buabeng gespielte Wissenschaftlerin über eine Skulptur, die sie in den Händen hält. Die Ausstattung der Welt versucht, die Voraussetzungen zu beschreiben, die ein Fundus für Filmdrehs schafft. Ob eine Büste aus Afrika oder Brasilien kommt, ist in der Ordnung des Fundus egal. In der Regel soll damit ein Bild vom Exotischen entworfen werden. So zeigt der Film ganz praktisch, wie der koloniale Blick weitergegeben wird. Denn ausgeliehen werden kann nur das, was da ist. Der Fundus des Dokumentarfilms ist das Archiv, aus dem sich neue Filme historische Aufnahmen holen. So wie es Jürgen Ellinghaus getan hat für seinen Film Togoland – Projektionen. Er folgt, wie eben im Gespräch mit Ellinghaus zu hören war, mehr als 100 Jahre alten Aufnahmen des Kolonialfilmers Hans Schomburg ins Land ihrer Entstehung, um sie dort vorzuführen.
Es wäre doch Zeit, denke ich, sie endlich denen zu zeigen, denen sie zuallererst gehören, den Togolesen.
In diesem Ansatz steckt mehr Wunsch als Analyse. Denn die Aufnahmen von Schomburg zeigen zwar Menschen aus Togo, aber sie gehören denen nicht. Die Besitzverhältnisse sind wichtig für die Perspektive, aus der erzählt und Geschichte geschrieben wird. Und damit für die Frage, wie mit dem problematischen Archivmaterial umzugehen ist. In diesem Sinne erklärt ein Experte am Ende von Togoland-Projektionen:
Bei den Filmen kommt es immer auch darauf an, wer sie vorführt und was er zeigen will. Er bringt immer auch seinen eigenen Standpunkt mit ein.
Das kann zum Beispiel bedeuten, heute in das Archivmaterial zu intervenieren. Während Ellinghaus das N-Wort in den historischen Texten, die sein Film zitiert, am liebsten nicht durch ein Störgeräusch überdeckt hätte, sind solche Markierungen für den kongolesischen Filmemacher David Tshongo selbstverständlich.
Ces films n'est pas un document historique, c'est un essai.
Tshongos Film L'Humaine, Privatisation, will kein historisches Dokument, sondern ein Essay sein. Die halbstündige Studie untersucht ebenfalls Archivmaterial. Die Fotos des deutschen Ethnografen Hans Himmelheber, die in der Schweiz archiviert sind. Zu sehen ist etwa eine barbusige Frau. Die nackte Brust hat Tshongo mit einem schwarzen Balken überdeckt, um nicht zu reproduzieren, was der Film kritisiert. Wenn ein Dozent erklärt, wie ein koloniales Bild funktioniert, wie der Blick sich ändert, wenn das Foto der für europäische Augen spärlich bekleideten Frau in Europa ein Gefühl der Überlegenheit produzieren soll.
Vielleicht war es eine spöttische Studie, um westliche Kleidung aufzuwerten. Denn damals war es hier für alle normal, sich so anzuziehen. Aber angesichts der Kolonialisierung und der Industrialisierung ist es paradox, dass die Art, wie ich mich kleide, Entwicklung bedeuten soll.
Wie oft althergebrachte Bilder unhinterfragt reproduziert werden, hat in Leipzig ein anderer Film demonstriert, der sich nicht mit kolonialen Archiven beschäftigt. Francis Kabisch zeigt in dem Kurzfilm Getty Abortions, wodurch unsere Vorstellungen von Abtreibung medial geprägt sind.
Sie kennen die Bilder schon. Frauen, die aus dem Fenster schauen. Frauen, die ihren Bauch anfassen. Und Frauen ohne Gesicht. Oder Frauen, deren Gesicht wir nicht sehen sollen.
In dem originellen Desktop-Film klickt sich Kabisch durch die Fotos bis in die Bilddatenbanken von großen Agenturen wie Getty Images. Der bittere Witz? Die Fotos von den traurigen, einsamen, gesichtslosen Frauen sind dort gar nicht unter Abtreibung hinterlegt. Sie sind zu finden unter Suchbegriffen wie depressive Frau. Dafür sind sie inszeniert worden. Die Macht solcher Aufnahmen stellt Kabisch in Getty Abortions am Beispiel des Fötus heraus.
Abtreibungsgegner haben sich den Fötus angeeignet und es durch jahrzehntelange PR-Arbeit geschafft, unsere Blicke zu lenken. Sie stellten den Fötus ins Rampenlicht der öffentlichen Abtreibungsdiskurse und die Schwangeren in seinen Schatten.
Ein Bild, das gut zur Debatte über den Umgang mit problematischen Archivaufnahmen passt. Wessen Perspektive das Licht der Aufmerksamkeit bekommt, hat damit zu tun, wer die Bilder produziert und wer sie auswählt.
Matthias Dell darüber, wie die Filme auf dem Dock Leipzig sich mit problematischem Archivmaterial auseinandersetzen und die Macht der Bilder reflektieren.
Wir schauen hier in Vollbild auf das Dock Leipzig, das internationale Leipziger Festival für Dokumentar- und Animationsfilm, das noch bis morgen in Leipzig läuft.
2019 hat ja der ehemalige Filmjournalist Christoph Terhechte die Festivalleitung übernommen und seitdem steht der Blick nach Osteuropa beim Festival wieder mehr im Fokus. Dieses Jahr auch in der traditionsreichen Reihe Retrospektive. Thema dort waren die Volksaufstände im Kalten Krieg und die Frage, wie sich FilmemacherInnen damit auseinandergesetzt haben. Eröffnet wurde die Retrospektive am 9. Oktober und das ist für Leipzig ein historischer und wichtiger Tag, denn es ist der Tag des Lichtfests, an dem an die friedliche Revolution im Herbst 89 erinnert wird. Und die Eröffnung der Retrospektive, die fand auch an einem interessanten Ort statt. Susanne, du warst dabei.
Ja, und zwar im Leipziger Hauptbahnhof hat diese Retrospektive seine Eröffnung gefeiert. Das Dock Leipzig macht im Hauptbahnhof in der Osthalle regelmäßig Vorführungen, aber diese war schon besonders, nämlich eben ja an diesem 9. Oktober. Und in diesem ersten Teil der Retrospektive von Film und Protest ging es um die Nachwendezeit, also die Jahre 1989 bis 1991. Da wurden an dem Abend drei Kurzfilme gezeigt. Einer beispielsweise, Exit, da geht es um Geflüchtete aus der DDR in Warschau vor dem Fall der Mauer. Sie finden Unterschlupf in der Botschaft der Bundesrepublik und reden dann im Film darüber, was es für sie bedeutet, alles in der DDR zurückgelassen zu haben, welchen Preis für sie Freiheit bedeutet, welchen Preis sie dafür zahlen müssen, ob das wirklich der richtige Schritt war. Und während also die Menschen auf der Leinwand über Freiheit und Reisen reflektiert haben, da gingen dann eben links und rechts der Leinwand die Menschen im Bahnhof die Treppen zu ihren Zügen hoch. Das war schon ein eindrückliches Setting.
Ja, es klingt auch wirklich sehr beeindruckend. Einer der KuratorInnen der Reihe war unser Kollege Andreas Kötzing und den habe ich in Leipzig getroffen. Meine erste Frage an ihn war, wie die Idee zu dieser sehr umfassenden Retrospektive eigentlich entstanden ist.
Die Idee zu der Retrospektive ist eigentlich entstanden vor dem Hintergrund des 70. Jahrestages des Volksaufstandes in der DDR vom 17. Juni 1953, der in diesem Jahr gefeiert wurde. Und als wir vor über einem Jahr angefangen haben, meine Kollegin Katharina Frank und ich, darüber nachzudenken, wie man dieses Ereignis vielleicht filmisch aufarbeiten könnte, sind wir relativ schnell darauf gestoßen, dass es das eigentlich nicht sein kann, nur singulär auf so einen einzelnen Volksaufstand zu schauen, sondern tatsächlich das in einem größeren Bogen zu betrachten. Und deswegen spannen wir dieser Retrospektive tatsächlich den Bogen ausgehend von 1953 über die Volkserhebungen in Posen und Budapest 1956 nach Prag und Bratislava 68 bis über Danzig dann die Solidarność-Bewegung in den 80er Jahren bis ins Baltikum. Das sind sozusagen die Umbrüche, die Unabhängigkeitsbewegungen in den baltischen Staaten, mit denen wir die Retrospektive dann enden lassen. Und bei all diesen Programmen steht immer wieder der Gedanke dahinter, welche Möglichkeiten Filmemacher in diesen Ländern hatten, sich tatsächlich intensiv mit diesen Volksaufständen auseinanderzusetzen und sie im Film festzuhalten.
Wie haben Sie sich denn damit auseinandergesetzt und diese Volksaufstände festgehalten?
Ja, das gab natürlich sehr unterschiedliche Möglichkeiten, zum Teil auch nur sehr eingeschränkte Möglichkeiten, denn es liegt natürlich im ersten Moment schon nahe, dass es da sehr restriktive kulturpolitische Vorgaben gab. Diese Ereignisse waren ja häufig tabuisiert, sie durften eigentlich öffentlich gar nicht direkt angesprochen werden. Und trotzdem ist es eben interessant, dass es dort Wege und Möglichkeiten gab, zum Beispiel über geschmuggeltes Filmmaterial, wie wir das in Ungarn 1956 beobachten können. Da haben ungarische Kameraleute ihr Filmmaterial, das sie wirklich unter Einsatz ihres Lebens gedreht haben, in die Bundesrepublik gebracht und dann erst dort einen Film daraus erstellt, den wir gezeigt haben und außerdem das Versteckte erzählen, was natürlich für die osteuropäischen Staaten schon immer sehr bemerkenswert war, dass man Sachen nicht direkt anspricht, sondern eher indirekt thematisiert und auch ein bisschen auf das Publikum vertraut, dass diese Bilder trotzdem entschlüsseln kann. Das erleben wir vor allem im Animationsfilmbereich, von denen wir einige im Programm haben. Und eine dritte Möglichkeit, die auch nicht zu unterschätzen ist, ist natürlich, dass Kulturpolitik auch wandelbar war. Also etwas, was einmal verboten war, musste nicht auf Dauer verboten bleiben. Gerade in Polen hat es große kulturpolitische Freiräume in den 80er Jahren gegeben und so konnte dort zum Beispiel ein Film entstehen im Abstand von 30 Jahren zum Volksaufstand in Posen, der die Jahrzehnte davor nicht möglich gewesen wäre.
Also lässt sich so ein bisschen auch aus diesen Filmen und aus dieser Retrospektive rauslesen, wie diese einzelnen Ereignisse quasi in den eigenen Ländern wahrgenommen wurden und wie sich auch die Wahrnehmung im Laufe der Zeit sozusagen gewandelt hat?
Ja, ein Stück weit schon, wobei wir natürlich relativ wenig wissen können über die genaue Rezeption dieser Filme in den jeweiligen Ländern. Also wir sehen eigentlich eher, wie die Filmemacher versucht haben, sie darzustellen, wie sie nach Möglichkeiten gesucht haben, diese ja für die einzelnen Länder sehr, sehr wichtigen Ereignisse darzustellen. Was jetzt den Austausch mit dem Publikum darüber angeht, das sind dann tatsächlich nochmal andere Fragen, wo es natürlich für uns auch heute schwierig ist, in die Zeit zurückzuschauen und zu sagen, so hat man diese Filme damals rezipiert. Bei einzelnen Filmen geht das, die dann tatsächlich den Weg in den Westen geschafft haben. Da findet man dann interessanterweise auch viele spannende Rezensionen. Und was ich aber tatsächlich interessant finde an diesem Aspekt der Wahrnehmung ist, dass gerade die Volksaufstände, von denen es prägnante Filmbilder gibt, die sind auch heute noch in unserem kulturellen Gedächtnis stärker verankert. Prag 68, Ungarn 56, da gibt es wirklich viele, viele Filmaufnahmen über Posen 1956 zum Beispiel oder über den Streik, den es schon 1970 in Danzig gab, weiß man sehr viel weniger, weil es wenig prägnante Filmaufnahmen gibt, die es in den westlichen Kontext geschafft haben.
Wie ist denn die Reaktion beim Publikum heute, also in der Retrospektive? Wie werden die Bilder dort aufgenommen?
Also wir haben sehr, sehr spannende Diskussionen gehabt bei den Vorführungen hier in Leipzig. Man merkt, da ist ein großes Interesse da, wie eigentlich immer hier beim Festival. Ich finde das auch immer sehr erstaunlich, dass dann selbst morgens um 11 oder auch bei uns jetzt unter der Woche um 18 Uhr die Kinos immer voll sind, die Zuschauer viele Nachfragen haben und gleichzeitig auch so eine Anknüpfung an aktuelle Diskurse stattfindet. Denn das ist uns natürlich bei der Recherche auch aufgefallen. Viele der Filmbilder, die wir zeigen, sind eigentlich ungewohnt oder ungeahnt aktuell gewesen. Als wir vor über einem Jahr angefangen haben mit der Retrospektive, da hatte der Krieg in der Ukraine gerade erst begonnen oder man hatte zumindest die Hoffnung, dass er sich schneller lösen lassen würde, dass es dort schneller wieder eine friedliche Situation geben könnte. Jetzt zeigen wir zum Beispiel Filme aus dem Baltikum von 1990, 91. Da sind die Filmaufnahmen so aktuell und so prägnant, ja, dass man unweigerlich sofort auch natürlich immer wieder merkt, da sind auch beim Publikum Assoziationen zur Gegenwart dabei und das ist natürlich etwas bei so einer Retrospektive, was eigentlich mit das Schönste ist, wenn aus Filmgeschichte auch ja, Diskussionen über aktuelle Politik erwachsen.
Wie schätzen Sie denn das Filmschaffen über die Ukraine oder über den Ukraine-Krieg aktuell an? Werden wir vielleicht in, keine Ahnung, 10, 15 Jahren hier sitzen und dann eine Retrospektive über den Film zur Ukraine haben oder zum Ukraine-Krieg?
Ich denke, das wird es geben, wahrscheinlich in einer anderen Form. Auch wir haben tatsächlich am Anfang überlegt, ob wir diese Retrospektive eigentlich noch weiterspannen müssen über 1989, 90 hinaus. Vielleicht machen wir das auch in einem anderen Kontext dann im kommenden Jahr weiter. Allerdings muss man natürlich immer schauen, wie kriegt man so etwas begrenzt und gehandelt auch im Rahmen so eines Festivals. Und Doc Leipzig zeigt ja sehr, sehr viele Filme, aktuelle Filme, auch über die Situation in der Ukraine, schon angefangen beim Eröffnungsfilm in diesem Jahr. Und man merkt natürlich, dass das ein sehr, sehr bestimmendes Thema ist und das liegt natürlich auch sehr nah und ich bin mir ziemlich sicher, dass das auch in den nächsten Jahren uns weiter begleiten wird.
Andreas Kötzing war das über die Reihe Retrospektive beim Festival Doc Leipzig, bei der dieses Jahr Filme über die Volksaufstände im Kalten Krieg in Osteuropa gezeigt wurden.
Und er hat natürlich recht, wenn er sagt, dass es dieses Jahr auch viele aktuelle Filme gibt, die man eigentlich mit in diese Retrospektive zum Thema Film und Protest hätte reinnehmen können.
Der Krieg in der Ukraine, das war ein großes Thema, auch beim Festival Doc Leipzig in diesem Jahr. Ein Film über den Krieg hat das Festival ja eröffnet. Andreas Kötzing hat es im Gespräch eben schon erwähnt. White Angel heißt er, das Ende von Marinka von Arndt Ginzel. Ein Film, der am Donnerstag auch bei uns in die Kinos kommen wird.
Und ich finde es interessant, dass so eine Art Film, die wir gerade beim Krieg Russlands in der Ukraine häufiger finden in letzter Zeit, nämlich ein Film, der ja sowas wie Combat-Footage benutzt, also Material, das mit einer direkt am Körper befestigten Kamera aufgenommen wurde und dadurch eben auch so eine Art maximale Nähe herstellen soll, fast eine Art Immersion. Wir sollen eben so nah am Kampfgeschehen dran sein wie möglich. So hat es zum Beispiel Vitali Mansky bei seinem Film Eastern Front gemacht, der bei der Berlinale im Februar Premiere hatte. Da hat er ein Sanitätsbataillon in der Ukraine begleitet und so macht es eben jetzt auch White Angel, der das Doc Leipzig eröffnet hat, fragt sich, wie gut das mit den Bodycams für einen Film funktioniert. Ich fand den Film sehr beklemmt. Wie war es für dich, Kais?
Ja, mir ging es ganz ähnlich. Also ich habe den in der Eröffnung gesehen und kam aus dem Kino und fühlte mich wie durch einen Fleischwolf gedreht, wenn ich ganz ehrlich bin. Also die Immersion funktioniert tatsächlich total gut. Dramaturgisch ist es aber tatsächlich nicht ganz so spannend, weil es eigentlich ein klassischer Dokumentarfilm ist, der diese Bilder zeigt und dann immer eingerichtete Interviews bringt, die das Gesehene einordnen, erzählen, was da genau passiert ist. Aber ich finde, der Film ist eine starke Erinnerung daran, was dieser Krieg eigentlich für die Menschen in der Ukraine tatsächlich bedeutet, nämlich Flucht, Haus und Hof verlassen zu müssen und eben immer Lebensgefahr.
Es geht ja um eine Art Sanitätsbataillon, die eben nach Marinka reinfahren und immer noch versuchen, Menschen aus den Häusern zu retten. Und man ist eben immer mit dabei in diesem Wagen. Und links und rechts hört man immer wieder auch mal eine Bombe einschlagen. Es ist schon, wie ich sagte, sehr beklemmend.
Einfach wirklich ein sehr beklemmender Film, ja.
Es gibt noch andere Filme über die Situation in der Ukraine im Programm von Doc Leipzig in dieser diesjährigen Ausgabe. Aber auch ein Blick, der eher selten ist, da das Film in Russland ebenso schwierig geworden ist, ein Blick in die russische Opposition. The Last Relic heißt ein Film der estnischen Regisseurin Mariana Kart, der auch in Leipzig Premiere hatte. Und sie hat eben verschiedene Personen aus oppositionellen Gruppen begleitet, einen Studenten vom marxistisch-leninistischen linken Block, einen Lehrer mit Sympathien für Nawalny, eine 80-Jährige, die alleine demonstrieren geht. Und ja, wenn man jetzt sich fragt, von wann stammen diese Bilder, die sind vor dem russischen Krieg in der Ukraine entstanden. In der Zeit von 2017 bis ungefähr 2022, Anfang des Jahres. Und ich habe Mariana Kart in Leipzig getroffen und wollte von ihr wissen, was sie denn an ihrem Bildmaterial, das ja quasi von den aktuellen Ereignissen überrollt wurde, was sie daran weiter hat glauben lassen.
When war started, actually, quite a lot of people who knew that I'm working on this project.
Als der Krieg begonnen hat, haben mich einige Menschen angesprochen und gefragt, was ich jetzt mit meinem Projekt mache. Denn so viele angefangene Filme haben nicht mehr funktioniert. Aber ich dachte, das könnte anders sein bei mir, denn wir hatten das Kriegsthema schon immer drin. Wir haben zum Beispiel in Jekaterinburg eine Probe gefilmt für die Militärparade zum Tag des Sieges über Nazi-Deutschland am 9. Mai. Für mich war das eine Metapher dafür, dass die Soldaten in Richtung Krieg marschieren. Das haben wir so geschnitten. Wir hatten also diese Aggression und das militärische Thema in den Bildern. Ich glaube, dass das auch ein Publikum außerhalb Russlands versteht.
Vielleicht sollten wir auch kurz über Jekaterinburg sprechen, warum sie hier gedreht haben. Denn im Film wird klar, es ist ein Ort, an dem russischer Imperialismus schon lange sehr stark weitergelebt hat.
In a very particular way, no?
Yes, this place is famous also because last.
Ja, Jekaterinburg ist auch berühmt dafür, dass der letzte russische Zar, Nikolaus II., hier 1918 hingerichtet wurde. Und der Geist der Hinrichtung spukt noch durch die Stadt. Es ist ironisch und tragisch, dass man auch die Namen der Revolutionäre, die den Zaren ermordet haben, hier findet. Und gleichzeitig verherrlicht vor allem die russisch-orthodoxe Kirche den Zaren. Es ist eine Stadt der Gegensätze. Bis vor dem Krieg in der Ukraine gab es viele politische Positionen in der Stadt. Es gab ständige Proteste oder Feierlichkeiten. Es war ein verwundbares, aber sehr aktives öffentliches Leben. Davon ist natürlich jetzt nichts übrig. Jetzt werden Menschen schon dafür verhaftet, dass sie mit einem leeren Blatt Papier auf die Straße gehen. Als ich meinen Film angefangen habe, wollte ich zeigen, dass Russland nicht so einfach ist, wie es in Reportagen manchmal aussieht. Jekaterinburg ist eine komplexe und moderne Stadt und für mich eignet sie sich gut, um verschiedene Ebenen des russischen Lebens zu porträtieren.
Sie selber haben auch ihre Erfahrungen mit sowjetischem Imperialismus gemacht. Sie sind 1957 in Estland geboren worden und haben in St. Petersburg studiert. Was genau hat Sie jetzt an der russischen Opposition interessiert?
For me was interesting just to see, is it possible at all, you know, to change something, you know, because my main characters are those who try to change something.
Mich hat interessiert, ob es überhaupt möglich ist, etwas in Russland zu verändern. Meine Protagonisten versuchen das. Sie legen sehr viel Mut an den Tag und haben keine Angst vor dem Gefängnis. Ich wollte zeigen, wie sie vorgehen und wie die Reaktionen auf ihre Proteste ausfallen. Ich war allerdings von Anfang an sicher, dass sie nicht erfolgreich sein würden, weil Putins Maschinerie einfach über Jahre immer strikter und repressiver wurde. Da wir die Aktivisten lange begleiten, sieht man die Veränderungen über die Jahre, wie es immer schwieriger wird zu protestieren, wie die Maßnahmen gegen sie immer drastischer werden und wie sie auch immer frustrierter werden. Auch Drehgenehmigungen zu bekommen gestaltete sich immer schwieriger. In der Kadettenschule fand der Direktor es zwar okay, dass wir filmten, aber er hatte Angst. Wir hatten das Gefühl, dass sich die ganze Gesellschaft in eine merkwürdige Richtung bewegte. Diese Entwicklung wollte ich zeigen.
Einer ihrer Protagonisten, Igor, ist faszinierend. Er wird im Übrigen auch von zwei Männern aufgefordert, das Café zu verlassen, in dem sie drehen, weil er vor der Kamera über Politik spricht. In dieser Szene sagt er, dass sich Russland in einem Zustand des aufgeklärten Zynismus befindet. Alle wüssten, dass die Dinge schlecht stehen, aber hätten sich mit ihrer Ohnmacht abgefunden. Erklärt das den Geisteszustand der russischen Opposition und eines Teils der Gesellschaft?
I don't know about our days because the war really changed, I think, quite a lot.
Der Krieg hat natürlich noch mal viel verändert und viele Menschen haben Angst. Was Igor im Film sagt, denken tatsächlich in mancher Hinsicht viele. Es ist einfacher, nicht hinzuschauen und mit dem Leben weiterzumachen. Wenn sich die Menschen vor Augen führen, was Russland in der Ukraine anrichtet, müssten sie sich ernsthafte Fragen stellen.
Es gibt eine Diskussion bei einem oppositionellen Treffen in ihrem Film. Eine Diskussion zwischen einer Frau, Galina, und einem Mann. Sie stellt fest, dass Putins Strategie sowohl, wie sie sagt, Weltherrschaft als auch weitere Verarmung unseres Landes ist. Sie sagt, dass Russland ein völlig neues System braucht. Der Mann ist anderer Meinung. Das System müsse sich einfach nur an die Verfassung halten, die Putin seit Jahrzehnten ignoriert habe. Steht diese Diskussion sinnbildlich für die Schwierigkeiten der Opposition, sich zu einigen und eine gemeinsame Strategie zu entwickeln?
Actually, I don't see that they really thought differently. For me,
ich glaube, dass sie nicht wirklich anderer Meinung sind. Sie kämpfen beide gegen das Putin-Regime. Aber wenn sie anfangen zu diskutieren, ist es sehr menschlich und, ja, sehr russisch. Sie streiten sich. Das passiert auch auf der höheren Ebene in der Opposition. Während Putin es schafft, die Menschen zu vereinen, kann sich die Opposition auf nichts einigen. Selbst wenn die einzelnen Positionen inhaltlich nicht weit auseinander liegen. In der Demokratie müssen wir den anderen zuhören, aber sie sind nicht in der Lage dazu. Selbst wenn Putin etwas zustößt und es politische Veränderungen gibt, bin ich mir nicht sicher, dass die Opposition in der Lage sein wird, das Regime zu ersetzen. Sie werden nicht miteinander verhandeln und Kompromisse finden können.
Starting from that, they are not capable to negotiate with each other and to find compromises.
Ihr Film macht in der Hinsicht nicht sehr viel Hoffnung. Wir sehen, wie alleine die Oppositionellen sind, wie wenige Menschen am Ende des Filmes auf der Straße sind bei Protesten. Wie geht es den Menschen, die Sie begleitet haben, jetzt?
Viele sind geflohen und die, die in Russland geblieben sind, können gar nichts unternehmen. Es gibt keine Möglichkeiten für Proteste. Es gibt auch häufig Konflikte innerhalb der Familie aufgrund unterschiedlicher politischer Meinungen. Der Zustand ist desolat. Jetzt zu filmen wäre gar nicht möglich.
Das sagt die estnische Regisseurin Mariana Kart. Ihr Film The Last Relic lief beim diesjährigen Doc Leipzig in der Sektion Panorama Mittel- und Osteuropa.
Susanne, ich weiß ja nicht, wie es dir so geht als alter Festivalhase und Festivalprofi, aber manchmal fallen einem auf so einem Festival doch auch Themen auf, die nicht unbedingt im Katalog stehen oder mit denen das Festival wirbt, sondern die irgendwie einfach da sind, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also klar, jetzt natürlich in diesem Jahr Ukraine, Russland, Krieg fällt einem sofort auf. Aber worüber wir ja dann auch gesprochen haben, ist, dass schon alleine im Titel ganz viele Filme das zu Hause tragen. Es gibt da so Filme wie Heaven and Home, Home Sweet Home, Three Windows to the Southwest, bis hin zu Peter Mettlers neuem Film, über den wir später auch in der Sendung noch sprechen werden. Also das Haus, das Zuhause, das war irgendwie sehr präsent dieses Jahr.
Ja, total. Mein erster Gedanke war ja, dass das natürlich ganz klar ein Corona-Thema sein muss. Wir haben ja in den letzten Jahren alle sehr viel Zeit zu Hause verbracht. Aber dann habe ich mir die Filme der Reihe Beyond Animation beim Doc Leipzig angesehen. Kurzfilme über das Zuhause, hauptsächlich Animation, aber nicht nur. Und ich habe festgestellt, viele von denen, die sind gar nicht während des Lockdowns entstanden, sondern davor. Also habe ich mich mit dem Kurator dieser Reihe getroffen, André Eckhardt, und wollte von ihm wissen, warum er sich dem Zuhause als Thema gewidmet hat.
Grundsätzlich muss ich sagen, das Zuhause-Thema, also wie häufig kuratierte Programme bei Doc Leipzig, die entwickeln sich so ein bisschen in der Beobachtung der Jahre. Also werden natürlich immer auch gefragt bei den aktuellen Editionen, ja, was war denn dieses Jahr das wichtigste Thema bei den Einreichungen? Und Zuhause war immer versteckt dabei. Also das hat sich dann eher bei der Rückbetrachtung, habe ich das festgestellt, ein wichtiger Impuls war, dass wir gerade durch digitale Animationen in letzter Zeit häufig Filme bekommen haben, die versuchen, ein Zuhause nachzubauen. Also Leute, die irgendwie fliehen mussten oder sich an die Kindheit erinnern. Kindheit ist ein ganz wichtiges Thema im Zusammenhang mit Zuhause. Und das war so der Impulsgeber oder einer der Impulsgeber.
Corona ist ja jetzt vorbei. Eigentlich sind alle froh, dass sie wieder rausgehen können. Und irgendwie, ja, hat man auch so ein bisschen die Schnauze voll vom Zuhause. Warum zeigt man dann doch eine Reihe zu dem Thema?
Ich glaube, zu Zuhause gehört genauso dazu, losgehen zu können. Also das haben wir in einem Film schon als Thema, eben dieses Zuhause verlassen, weil ich glaube, Zuhause definiert sich eigentlich auch erst durch die Entfernung. Also wir sind ja alle Trickfilme, sind sozialisiert irgendwo, und ich glaube, gerade diese Animationsfilme, die man so in der frühen Kindheit sieht, die vermitteln ja ein Bild von Zuhause. Also wer kennt es nicht, irgendwie kleine Tiere leben in der Höhle, es ist gemütlich, es ist ein ganz sicherer Bau. Und dann nabelt man sich irgendwann mal ab oder man wird gezwungen, sich abzunabeln und verlässt das Zuhause. Und trotzdem bleibt dieser Ort, wo eben so die ganz starken ersten emotionalen Prägungen stattgefunden haben, der bleibt immer als Bezugsort. Egal, ob man ihn hasst oder liebt, aber man kommt davon nicht los und bringt eigentlich dieses Zuhause, nimmt man eigentlich auch immer mit. Ja, es ist doch auch sehr viel mit, hat sehr viel mit Rausgehen zu tun.
Aber es klingt jetzt auch so ein bisschen, als wären in der Reihe sehr viele Coming-of-Age-Geschichten zu sehen. Wie erzählen die FilmemacherInnen denn zu Hause?
Ja, Coming-of-Age, wir haben wirklich einige Filme dabei, die drüber sprechen, wieder zurückzukehren. Zum Beispiel Homeway Lang von Felix Klee, der einfach auf dem Bauernhof groß geworden ist und die Familie verliert den Bauernhof, der wird verkauft und er versucht dann digital das zu rekonstruieren und stellt dann aber bei der Rekonstruktion fest, dass egal wie detailreich er rangeht und wie sehr er auf Google Earth sucht, das Grab der Katze zum Beispiel ist nicht zu finden. Also es sind genau diese Details, diese Kleinigkeiten. Coming of Age ist auch bei zum Beispiel Marie-Hélène Turcotte, The Formation of Clouds, ein wichtiges Thema. Das ist eine ganz andere Geschichte. Ein junges Mädchen entdeckt erstmalig so die Geheimnisse des Erwachsenwerdens, trifft sich in irgendeiner dunklen Scheune mit einem Jungen, alles sehr zart angedeutet und ja, klassische Coming-of-Age-Geschichte auf jeden Fall.
Jetzt haben Sie ja vorhin schon so ein bisschen angedeutet, dass nicht nur Corona da eine Rolle spielt in der Auseinandersetzung mit dem oder dafür, dass sich FilmemacherInnen mit dem Zuhause auseinandersetzen, sondern natürlich auch der Krieg oder die Kriege, die in den letzten Jahren sehr präsent waren in den Nachrichten. Welche Rolle spielt das im Programm?
Krieg haben wir jetzt nicht wirklich explizit mit reingenommen. Das stimmt. Es sind eher so die häuslichen Konflikte oder eben die Geschlechterrollen in der Gesellschaft oder dass Communities zerfallen, also Nachbarschaften zerstört werden durch soziale, politische Entwicklung oder ökonomische Entwicklung. Aber wir haben es nicht explizit jetzt hier im Programm reingenommen.
Ich fand es relativ interessant, weil so in den Wettbewerben ist der Krieg natürlich sehr präsent dieses Jahr, also vor allem der Krieg in der Ukraine natürlich. Und jetzt gibt's in dieser Beyond Animation-Reihe auch einen Experimentalfilm, der ist extra so mit großer roter Schrift im Programm auch gelabelt als Experimentalfilm und nicht als Animationsfilm von John Smith, ein bekannter britischer Experimentalfilmer, Blight, wo er zeigt, wie ein Straßenzug abgerissen wird für eine Autobahn, ist es, glaube ich, und eben auch diese Trümmer abfilmt. Und dann saß ich jetzt vergangenen Sonntag im Eröffnungsfilm und dachte so, irgendwie ist da schon eine gewisse Ähnlichkeit, was die Bilder angeht. Natürlich ist der Anlass irgendwie ein ganz anderer und auf seine eigene Art schrecklicher, aber so eine gewisse Kontinuität der Bilder konnte ich trotzdem feststellen.
Ja, ich glaube schon, dieses, gerade bei John Smith, dieses sehr rhythmische, also es ist ja wirklich orchestriert, kann man fast sagen, die Bilder zur Musik und man weiß nicht, hört man jetzt eigentlich die Originalgeräusche oder ist es ein Sound, auf den die Bilder kommen, die suggerieren, dass das eben die On-Site-Geräusche sind. Und hier geht es ja darum, dass eine ganze Nachbarschaft in Londons Osten dann ihre Heimat verliert und sicherlich auch da, wir Krieg ist letztendlich das Schlimmste, was dran ist, außer dass eben Menschen sterben, ist dann sicherlich der Verlust der Heimat, weil das nochmal ein zweites Sterben eigentlich für viele ist. Und das ist halt hier irgendwo auch natürlich ein sozialer Konflikt, der vielleicht nicht mit militärischen Mitteln ausgetragen wird, aber mit ökonomischen Mitteln. Und das schafft John Smith, glaube ich, schon durch diese Steigerung und durch auch diese Protestnote, die die Leute in der Stimme haben, wenn sie über ihre bisherige Community sprechen und dann eigentlich auch ihre Wut reinlegen in die Bilder, in die Stimmen, warum sie jetzt diese Community oder diese Nachbarschaft verlassen müssen, die eigentlich über Jahre gewachsen ist. Mhm. Auch das macht ja auch Krieg, schafft dann sozusagen Brachen, wo eigentlich was über Jahrzehnte, wenn nicht Jahrhunderte gewachsen ist.
Der Kurator André Eckhardt über die Reihe Beyond Animation beim Filmfestival DOC Leipzig, die sich in diesem Jahr mit dem Zuhause auseinandergesetzt hat.
Was man also schon merkt, so ein Gegensatz von die böse Welt da draußen, also auch einschließlich des Krieges und der Geborgenheit des Zuhauses, das lässt sich so nicht aufmachen, denn auch das Zuhause ist manchmal ein Ort der Bedrohung. Und das ist etwas, das sich auch im Programm jenseits der Animationsreihe in diesem Jahr wiedergefunden hat. Ich habe die Regisseurin Annika Meyer getroffen. Sie hat im deutschen Wettbewerb ihren Film Home Sweet Home vorgestellt und darin verarbeitete sie sehr, sehr viele Super 8 Filmaufnahmen, die ihre Großmutter Rose zeigen und auch den Mann Rolf. Wir sehen dann aber auch spielende Kinder im Garten, Rose beim Kochen oder die Familie beim Urlaub. Das sind also so typische Aufnahmen aus der Bundesrepublik der 1950er bis 70er Jahre. Was der Film jedoch auch erzählt, vor allem eben dann im Audio, ist, dass Rose in ihrer Ehe 23 Jahre lang häusliche Gewalt erlebt hat durch ihren Ehemann. Und als ich Annika Meyer getroffen habe, wollte ich erstmal von ihr wissen, wann sie eigentlich angefangen hat, die Fassade der perfekten Familie der Großmutter zu hinterfragen.
Also meine Großmutter und auch mein Vater haben mir schon früher erzählt von meinem Opa und der Gewalttätigkeit. Und dann habe ich eben dieses Super-8-Material gefunden und es war eher andersrum, dass ich sozusagen diesen Mann ganz anders gesehen habe plötzlich in diesem Material und dann selber überrascht war, auch dass er sehr fröhlich ist, dass er sehr sympathisch rüberkommt. Und so kam dann die Idee, zusammen mit meiner Oma da nochmal genauer drauf zu schauen.
Was war das denn für ein Prozess und wie schwierig war es dann auch, ihre Großmutter dazu zu bewegen, sich im Film zu äußern? Weil ich meine, das ist ja eine sehr private, persönliche Geschichte.
Genau, erstmal war ich nur mit dem Audioaufnahmegerät bei meiner Großmutter und habe sie befragt ohne Kamera. Und dann war ich selber auch überrascht, dass sie so offen war und gemeint hat, sie würde da vor der Kamera auch drüber sprechen. Und dann hatte ich noch mal alleine gefilmt mit ihr zu Hause und dann hat das aber irgendwie nicht so richtig gut zusammengepasst mit diesem Super-8-Material. Und dann habe ich zusammen mit dem Kameramann Jakob Krissel habe ich dann überlegt, was wir da machen. Und dann kam die Idee, ihr dieses Material auch während des Drehs zu zeigen und sie dann daraufhin zu befragen. Und so ist das dann entstanden.
Und es ist ja eigentlich eine wahnsinnige Text-Bild-Schere, weil man ja das Familienglück sieht, Super 8, ein typischer Super 8-Familienfilm, so wie es die tausendfach gab, Urlaub, Feierlichkeiten. Und dann hört man die Geschichten der Großmutter, wie ihr Mann immer gewalttätiger wurde. Wann haben Sie begonnen, auch das Bildmaterial anders zu sehen?
Ich glaube, bei mir war es eher andersrum, dass ich vorher ein bisschen, ne, dass ich das immer gesucht habe in diesem Material, weil ich ja wusste, was passiert ist. Also das Ausmaß so war mir aber auch nicht bewusst und ist dann auch erst im Laufe des Projektes zum Vorschein gekommen. Aber für mich hat dieses Material eher so wirklich diese 50er, 60er Jahre BRD-Nachkriegszeit wieder gespiegelt, wo einfach so eine perfekte Familie nach außen inszeniert wurde. Also es waren diese Ausflüge sicherlich auch der schöne Part, ne, für die Familie. Aber man hat das eben versucht, alles privat zu lassen. Ne? Das ist ja bei häuslicher Gewalt häufig das Problem, dass dann halt gesagt wird, das ist Privatsache. Und das habe ich auch in meiner Recherche mitbekommen, dass das eigentlich ein total blinder Fleck in der deutschen Geschichte ist, dass über häusliche Gewalt in der Nachkriegszeit so gut wie nicht geforscht wird, dass es dazu eigentlich nichts gibt. Und genau das hat mich dann auch interessiert.
Sie haben ja auch Kulturanthropologie und visuelle Anthropologie studiert. Gibt es da dann auch den Zusammenhang, dass Sie schon gesehen haben, das ist so eine Geschichte, die über das Private hinausgeht, dass die schon auch was sagt über das Nachkriegsdeutschland?
Genau, ich habe immer irgendwie ein gesellschaftliches Interesse. Also es war jetzt keine Idee des Films, jetzt irgendwie eine Familienaufarbeitung zu betreiben, sondern es ging mir darum zu zeigen, dass halt häusliche Gewalt einfach unsichtbar bleibt zum großen Teil und dann zu fragen, okay, können wir nicht andere Fragen stellen, müssen wir nicht genauer hingucken und wo können wir vielleicht Sachen sehen, weil sie immer noch präsent ist und uns immer noch umgibt und ich mich selber frage, warum wir da einfach so wenig Möglichkeiten haben, darüber zu sprechen. Es ist halt sehr viel mit Scham verbunden. Und ich glaube, deswegen fällt es den Leuten halt sehr schwer, darüber zu reden. Aber meine Frage war so ein bisschen, genau, können wir nicht genauer hinsehen, auch als Gesellschaft?
Also der Titel ist ja relativ ironisch, Home Sweet Home, spiegelt ja aber auch so ein bisschen diese Vorstellung wieder von Wirtschaftswunder Deutschland, wo man sich irgendwie so das perfekte Haus baut. Also auch das ja irgendwie eine Reflexion der Nachkriegszeit, oder?
Genau, also es war ja so, nach dem Krieg waren die Familienverhältnisse total zerrüttet. Es gab eigentlich fast nie die perfekte Kleinfamilie und dann hat man ja in der BRD das Familienministerium gegründet und das war ein sehr katholischer Familienminister, der dann sozusagen diese perfekte Kleinfamilie proklamiert hat und in wenigen Jahren, ich finde das immer noch erstaunlich, weil Frauen haben sehr viel gewuppt, die haben ihre Kinder erzogen, die haben den Haushalt geschmissen, hat man sie wieder hinter den Herd geschickt und eigentlich haben in der BRD wenig Frauen gearbeitet Und das war für mich auch sehr erstaunlich zu sehen, wie in kurzer Zeit so ein Ideal aufgebaut werden konnte. Und ursprünglich hatte ich auch mal die Idee, mit Werbung zu arbeiten, weil die auch sehr viel über diese Zeit aussagt, auch sehr sexistisch ist. Aber irgendwie hat sich das dann gebissen mit den privaten Geschichten und ich habe das am Ende wieder rausgenommen.
Genau, ein Großteil des Films besteht auch daraus, dass sie mit ihrer Großmutter zusammen das Material sichten und trotzdem haben sie ja dann auch mit dem Material selber noch gearbeitet, es verlangsamt oder mit der auf der Tonspur gearbeitet. Also welche Überlegungen sind eingeflossen, wie man dieses Material noch jenseits von 1:1 zeigen bearbeitet?
Ja, das war mir ganz wichtig, dass ich auch auf der visuellen Ebene erzähle. Und genau, dann habe ich nach Möglichkeiten gesucht, auch dieses Fragmentarische, diese Erinnerungen, die immer wieder hochkommt, auch dieses Blättern wie so im Familienalbum, das visuell darzustellen und habe da sehr viel im Schnitt selbst rumexperimentiert und verschiedene Formen ausprobiert, um der visuellen Ebene noch ihren Raum zu lassen. Und mir war auch wichtig, dass die ZuschauerInnen sich selber Gedanken machen können und nicht ich ihnen jetzt da das vorgebe und dass dafür Raum ist, Raum für Reflexion.
Die Regisseurin Annika Meyer, ihr Film Home Sweet Home, der hatte Weltpremiere beim DOC Leipzig im deutschen Wettbewerb Dokumentarfilm. Im Deutschlandfunk Kultur zu hören in einer Sendung, in der es jetzt ganz um das, in dieser Ausgabe ganz um das DOC Leipzig geht, das Leipziger Festival für Dokumentar- und Animationsfilm. Eine Tradition beim DOC Leipzig ist, dass altgediente Dokumentarfilmer, Filmerinnen dort eine Retrospektive bekommen, das heißt Hommage. Da waren dann schon Namen dabei wie Werner Herzog oder Ruth Beckermann. Und in diesem Jahr ist es Peter Mettler, ein schweizerisch-kanadischer Filmemacher. Und als das Programm bekannt gegeben wurde, da hat Kais glänzende Augen bekommen, weil er nämlich sich dann als Fanboy outete, nicht?
Ja, genau. Peter Mettler kannte ich tatsächlich schon, bevor das Programm rauskam. Das ist ja immer nicht so garantiert beim DOC Leipzig. Die graben auch teilweise FilmemacherInnen aus, von denen man vorher lange nichts gehört hat. In dem Fall war es nicht so. Und zu Peter Mettler habe ich die Verbindung, dass er mich quasi fürs Fernsehen so ein bisschen verdorben hat, weil er sehr schöne Filme macht, die aber nicht fernsehtauglich sind, sondern unbedingt im Kino gesehen werden müssen.
Genau, was zeichnet denn Peter Mettler aus?
Seine Filme sind eigentlich eher Kino-Essays, könnte man fast sagen. Also er hat ein Vorgehen, das irgendwie sehr assoziativ ist und gar nicht so stringente Narrative verfolgt. Also er erzählt irgendwie schon Geschichten, aber nicht konkret, sondern er orientiert sich eher so thematisch. Und du merkst schon, wie ich hier so ins Stammeln komme und es nicht wirklich gut erklären kann. Ich habe Peter Mettler natürlich getroffen in Leipzig und habe ihn einfach selber gefragt, wie er sein Kino beschreiben könnte.
Oh, this happens to me all the time, especially with non-film people.
Das passiert mir ständig, vor allem mit nicht so filmaffinen Menschen. Wo fange ich da an? Ich mache keine klassischen Dokumentarfilme. Vielleicht wissen Sie, was ein Essayfilm ist. Manche wissen das, manche nicht. Dann sage ich, dass meine Filme eine Art künstlerischer Ausdruck sind, der Philosophie beinhaltet, der sehr bildlich und musikalisch ist und dass die Filme wie eine Art assoziative, meditative Reise sind.
And it's a kind of journey you go on that is associative and meditative.
Also sehen Sie sich eher als Künstler oder als Filmemacher oder vielleicht auch beides?
Ja, ich bin wohl ein Künstler, gefangen in der Wirklichkeit des Filmemachens.
Jetzt haben Sie ja vorhin schon gesagt, es gehört auch ein sehr großer philosophischer Aspekt zu Ihrem Werk. Als ich das erste Mal Filme von Ihnen gesehen habe, dachte ich so, ah ja, das ist ja so ein bisschen wie Werner Herzog. Und Werner Herzog hat ja diesen Begriff der ekstatischen Wahrheit, Ecstatic Truth, mit dem er so seine Dokumentarfilme überschreibt. Gibt es bei Ihnen auch so einen Begriff oder so ein Programm, was Ihrem Kino zugrunde liegt?
One word I use a lot is experiential, as opposed to experimental.
Ich verwende häufig den Begriff erfahrungsorientiert, im Gegensatz zu experimentell. Experimentell hat für viele Zuschauer einen negativen Beigeschmack. Erfahrungsorientierung funktioniert für mich auf zwei Arten. Auf der einen Seite beeinflusst beim Drehen natürlich die Realität, wie ich den Film mache. Ich erkunde quasi die Erfahrungen. Auf der anderen Seite möchte ich, dass mein Film für die Zuschauer eine subjektive Erfahrung ist. Also es gibt schon einen roten Faden, eine Intention, aber gleichzeitig sollen die Zuschauer auch frei darin sein, wie sie reagieren.
Für mich waren die Erfahrungen immer so ein bisschen wie, ich habe einmal so eine Meditationsstunde mitgemacht und dann gab es so eine Mantra-Phase und dann habe ich wirklich so gemerkt, wie sich so alles so runtergefahren hat und ich in den Standby-Modus gegangen bin und nur noch so wahrgenommen habe. Ist das so ein Effekt, auf den Sie es anlegen, auf den Sie hoffen bei den ZuschauerInnen, dass die dann irgendwann wirklich wie in so einen Trance-Zustand kommen?
Yeah, I guess so. I mean, that's what I like.
Ich denke schon. Ich meine, das würde ich mir wünschen. Die Filme sind wie eine Art Reise aus Ideen und Plots, aber es ist auch sehr meditativ und musikalisch. Man kommt mit ihnen an andere Orte als mit Worten. Also ja, ich würde mir wünschen, dass das Publikum das so erlebt.
Also Trance-Meditation, darüber habt ihr gesprochen, Peter Mettler und du, Kais. Wie ist denn das bei seinem neuen Film, Why the Green Grass Grows? Ist auch wieder ein über 2 Stunden langer, sehr meditativer Essay über Sterblichkeit, übers Sterben, über die Beziehung zu Mettlers Eltern. Er war jetzt im Wettbewerb von Doc Leipzig zu sehen.
Ja, ist wirklich wieder ein sehr meditativer Film geworden, mit natürlich auch so typisch Mettler, einem nachdenklichen Off-Kommentar und vielen assoziativen Bildmontagen. Es geht ja auch um das Leben und Sterben und um so eine Art Kreislauf. Und Mettler findet dafür unzählige, total schöne Bilder in der Natur, also Flussläufe, Gletscher, Gras, Raupen. Und gleichzeitig begleitet er eben die letzten Jahre seiner Eltern, vor allem seines Vaters und schließlich auch dessen Sterben. Und das ist alles schon sehr intim und auch gar nicht das, was Mettler ursprünglich geplant hatte, als er das Projekt angefangen hatte. Denn eigentlich sollte es ein Film werden, der sich mit dem Sprichwort The grass is always greener on the other side auseinandersetzt, also auf Deutsch so viel wie man will immer das, was man nicht hat. Und während der Dreharbeiten sind dann aber so viele verschiedene Dinge passiert, also einerseits die Corona-Pandemie, aber eben auch der Tod von Mettlers Eltern, dass das ganze Projekt dann sich in eine komplett andere Richtung entwickelt habe, so erzählt das der Regisseur.
Und dabei ist ja auch die Form ganz interessant. Why the Green Grass Grows ist eigentlich eine 7-teilige Serie. Hat denn Peter Mettler auch darüber gesprochen, warum er das in dieser Form machen wollte?
Ja, darüber haben wir auch ein bisschen gesprochen. Der Film, der jetzt auf dem Doc Leipzig zu sehen war, ist ja tatsächlich eine Montage aus Teil 1 und Teil 6 von 7 geplanten. Insgesamt soll While the Green Grass Grows dann so 10-11 Stunden lang sein. Und ich habe ihn gefragt, worauf er mit dem Projekt eigentlich hinaus will.
It's a project I thought, okay, I just have to do this now at this point.
Das ist ein Projekt, von dem ich dachte, ich muss das jetzt einfach machen in dieser Phase meines Lebens. Spielfilme erschaffen oft eine künstliche narrative Struktur, die mit wirklichem Erleben wenig zu tun hat. Sie sind großartig, eine Form, die wir alle kennen und lieben. Aber ich wollte tief in das Reich der Erfahrung und Beobachtung vordringen. Und wie die Festivalsprecherin vorhin meinte, als sie uns hergebracht hat, es geht darum, alltägliche Dinge mit gesteigerter Aufmerksamkeit zu beobachten. Und diese Aufmerksamkeit entsteht durch Assoziation, durch Verbindung zu anderen Elementen im Film. Also der Film ist eine Reise, eine Geschichte. Es geht um bestimmte Themen. Es ist eine Meditation und in diesem Fall auch noch ein persönliches Tagebuch.
Storytelling, it's thematics and it's meditation, and in this case it's a personal diary all put together.
Was ist denn die Hoffnung, was mit diesem persönlichen Tagebuch dann passieren wird? Also Netflix?
Yeah, who knows? I don't know.
Wer weiß, in vielerlei Hinsicht ist es wie bei Gambling Gods and LSD. Ich wollte diesen Film machen und habe keine Ahnung, ob er wirklich Erfolg haben wird. Er wird, was er wird, und bringt den Zuschauern hoffentlich etwas Wertvolles.
Das sagt also der schweizerisch-kanadische Filmemacher Peter Mettler. Wenn man seine Werke sehen will, viele von denen kann man auf Vimeo sehen oder auch über seine Webseite petermettler.com kaufen oder ausleihen. Und Kai, ist ein besonderer Tipp, welchen seiner Filme sollte man unbedingt schauen?
Ich glaube auf jeden Fall Picture of Light. Der geht nur 80 Minuten. Der hat schöne, starke Bilder von den Nordlichtern und eine ziemlich präsente philosophische Ebene und dieses Mettler-Gefühl, so Transzendenz, Meditation, also ein sehr guter Einstieg, glaube ich.
Und der neue Film von Peter Mettler, Why the Green Grass Grows, wie wir gehört haben, läuft ja auch im internationalen Wettbewerb Dokumentarfilm. Und wer da in diesem Wettbewerb die Goldene Taube gewinnt, das wissen wir heute Abend, denn dann werden beim Doc Leipzig die Preise vergeben.
Und für alle, die jetzt noch, die jetzt nicht noch schnell nach Leipzig fahren können, das Doc Leipzig bietet auch Streaming an, bis einschließlich morgen zu finden unter dem Stichwort DocStream auf der Website von Doc Leipzig. Und Vollbild finden Sie natürlich auch als Podcast auf allen gängigen Podcast-Plattformen und natürlich in der DLF-Audiothek. Wir wünschen Ihnen einen schönen Tag. Vielleicht, wenn Sie gehen, viel Spaß im Kino. Wir, das sind Kaiser Rabi
und Susanne Burg. Tschüss.